Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Henn. Sie gelten als Geburtsstunde des Völkerstrafrechts, die Nürnberger Prozesse, die heute genau vor 75 Jahren begannen. Im holzvertäfelten Saal 600 des Nürnberger Justizpalastes mussten sich über 20 ranghohe Nazis vor Gericht für ihre menschenverachtenden Taten verantworten. Weil hier Geschichte geschrieben wurde, soll der berühmte Gerichtssaal in Nürnberg nun endlich Weltkulturerbe werden. Unser Thema gleich bei Deutschland heute. Außerdem, in Bremen steht ab heute ein evangelischer Pfarrer vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Volksverhetzung vor. Und sinnvoll oder ungerecht? Die Diskussion über verkaufsoffene Sonntage im Corona-Advent. Die Nürnberger Prozesse begannen heute vor genau 75 Jahren. Damit setzte in einem Land, das lieber vergessen wollte, die Aufarbeitung nationalsozialistischer Verbrechen ein. Zugleich wurden erstmals führende Politiker und Militärs für völkerrechtliche Verbrechen persönlich verantwortlich gemacht. Es war sozusagen die Geburtsstunde des Völkerstrafrechts. Im Saal 600 des Nürnberger Justizpalastes wurden Nazis wie Hermann Göring oder Rudolf Hess der Prozess gemacht. Der geschichtsträchtige Ort zieht Touristen und Völkerrechtler aus aller Welt an und soll daher, ginge es nach der bayerischen Landesregierung, Weltkulturerbe werden. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke hat Corona-bedingt einen virtuellen Rundgang durch den wahrscheinlich berühmtesten Gerichtssaal der Welt gemacht.
Ich stehe hier im Saal 600, dem Gerichtssaal, in dem von 1945 bis 1949 die sogenannten Nürnberger Prozesse stattgefunden haben.
Die Rechtshistorikerin Henrike Clausen führt im Internet durch den Geburtsort des Völkerstrafrechts, einen mächtigen Saal mit Kronleuchtern und Holzvertäfelung. Clausen ist Direktorin der Stiftung Forum Recht und war lange Zeit Leiterin des Memorium Nürnberger Prozesse, einer Informationseinrichtung der Stadt Nürnberg. Die Geschichtswissenschaftlerin deutet auf eine massive Holzbank.
An der gleichen Stelle wie heute befand sich 1945 die Angeklagtenbank. Unter der Uhr sieht man in der Wand eine Tür, das ist eine Schiebetür, hinter der sich der Aufzug befindet, mit dem die Angeklagten in den Saal hineingebracht wurden und nach Verhandlungsende auch wieder hinausgebracht wurden.
Hier saßen vor 75 Jahren Hermann Göring, Rudolf Hess und andere Nazi-Größen und antworteten auf die Frage der 8 Richter, ob sie schuldig seien oder nicht.
You must plead guilty or not guilty. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Rudolf Hess.
Nein.
Doch Hess, Hitlers Stellvertreter, war wie die meisten anderen schuldig. Die Richter verurteilten ihn zu lebenslanger Haft. Die Bilder der Urteilsverkündung gingen um die Welt.
In der rechten Ecke, dort hinten, befanden sich die Dolmetscher des Verfahrens. Dieser Prozess wurde in 4 Sprachen simultan gedolmetscht. Das war eine absolute Neuerung der damaligen Zeit.
Einer der Dolmetscher war der Deutsch-Amerikaner George Sackheim, ein 22 Jahre junger US-Soldat. Der gebürtige Hamburger erinnerte sich 70 Jahre später bei einem Besuch in Nürnberg, was er damals über die Kriegsverbrecher im Saal 600 dachte.
Ich hatte kein Mitleid für sie. Ich hatte nur das Gefühl, they get what they deserve, würden wir auf Englisch sagen. Die richtige Behandlung und das richtige Urteil.
George Sackheim starb vor einem Jahr im Alter von 96 als einer der letzten Zeitzeugen. Nun hält der Saal 600 die Erinnerung wach. Bis vor kurzem diente der Raum sogar noch als Schwurgerichtssaal des Landgerichts Nürnberg, erklärt Henrike Clausen.
Diese Funktion endete erst im März diesen Jahres. Das heißt, erst seit diesem Jahr steht der Saal dauerhaft der Öffentlichkeit zur Verfügung. Natürlich vorausgesetzt, dass die Corona-Einschränkungen irgendwann aufgehoben werden.
Geht es nach Bayerns Ministerpräsident, dann soll der Saal 600 in Markus Söders Heimatstadt Nürnberg zum Weltkulturerbe der UNESCO werden, als historische Stätte der Nürnberger Prinzipien, also der Grundsätze des modernen Völkerstrafrechts. Das Projekt habe übergroße Bedeutung, findet Söder, weil es ein Zeichen gegen aufkeimende rechtsgerichtete Strömungen in Deutschland und anderswo zu setzen vermag, so Söder. Florian Dierl, der Leiter des Nürnberger Doku-Zentrums Reichsparteitagsgelände, unterstützt diesen Plan.
Die Aussagekraft, die Ausstrahlkraft des Saales 600 ist mit Sicherheit als historischer Ort sehr groß. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Ort, mit dem Nürnberg tatsächlich Weltgeschichte geschrieben hat, auch von der internationalen Seite aus seine notwendige Beachtung verdienen wird.
Doch der Welterbeantrag aus Bayern ist schon zweimal gescheitert. Nun plant die bayerische Staatsregierung einen dritten Anlauf für das Jahr 2024. Dann soll auch das benachbarte, ehemalige Zellengefängnis Nürnberg dazugehören. Es gilt als das weltweit zweitälteste Zellengefängnis seiner Art nach Alcatraz. Während der Nürnberger Prozesse saßen hier die angeklagten Verbrecher des Naziregimes ein und wurden aus ihren Zellen in den Gerichtssaal geführt. Die Historikerin Henrike Clausen erklärt, im Zuge der Bewerbung zum Weltkulturerbe habe es Ideen gegeben, den Saal 600 in den historischen Zustand von 1945 zurückzubauen.
Das werden wir aber nicht tun. Stattdessen planen wir eine virtuelle und digitale Rekonstruktion des Saales.
Außerdem soll der Saal als Tagungsort und Begegnungsstätte dienen, erklärt Nürnbergs Justizsprecher Friedrich Weidner.
Es gibt ja die sogenannte Internationale Akademie Nürnberger Prinzipien, die ja auch Gerichtsverhandlungen nachstellt teilweise. Die wird in dieses Gebäude einziehen, und zwar ins Erdgeschoss, und wird den Saal natürlich auch künftig für solche Prozesse dann nutzen. Man möchte eben diese Prozesse, die man hier teilweise auch durchführt, ganz bewusst auch an diesem historischen Ort stattfinden lassen.
Heute Abend dient der Saal 600 in Nürnberg aber erst einmal als feierlicher Ort eines Festakts mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Gedenken an den Beginn der Nürnberger Prozesse vor genau 75 Jahren.
Michael Watzke über den Gerichtssaal, in dem vor 75 Jahren die Nürnberger Prozesse begannen. Im Juli sorgte eine ungewöhnliche Protestaktion vor der Bremer St. Martini-Kirche für Aufsehen. Eine Frau stand barbusig vor der Kirchenpforte. Auf ihrer Brust prangte ein Regenbogen, daneben bunte Liegestühle mit den Aufschriften Frieden, Liebe, Toleranz. Der Protest galt einem hochumstrittenen Pfarrer der ansässigen evangelischen Gemeinde. Der Geistliche soll in den vergangenen Jahren immer wieder gegen Homosexuelle gehetzt haben, in Predigten und Bibelstunden, die er ins Internet stellte. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Volksverhetzung. Heute war Prozessauftakt. Unsere Korrespondentin war vor Ort im bekannten Bremer Gericht der Glocke, Frau Böselager. Was wird dem Pfarrer konkret vorgeworfen?
Ja, die Staatsanwaltschaft, das haben Sie eben gesagt, wirft ihm Volksverhetzung vor, sagt, er habe in einem Eheseminar, das hat er im Oktober 2019 gegeben, Homosexuelle pauschal als Verbrecher bezeichnet und er habe sich in einer Weise geäußert, die den öffentlichen Frieden störe und zum Hass gegen Homosexuelle anstacheln könne. Der Pastor hatte im Verlauf dieses Seminars vor einer sogenannten Homo-Lobby gewarnt und er hatte wörtlich gesagt, überall laufen die Verbrecher rum vom Christopher Street Day. Und ein Audiomitschnitt von diesem Seminar, der war eben online bei YouTube abrufbar und auch lange zugänglich, wurde jetzt erst im Zuge des Verfahrens runtergenommen. Das heißt, dass seine Aussagen nicht im Rahmen dieses Eheseminars blieben, sondern eben öffentlich geworden sind.
Hat sich der Pfarrer denn bisher im Gerichtssaal zu den Vorwürfen geäußert?
Also zu den Vorwürfen hat er sich heute noch nicht geäußert, aber er hat sich im April schon geäußert, da hat er schriftlich Stellung genommen und diese Stellungnahme hat heute auch die Verteidigung vorgelesen. Da hat er gesagt, dass er nicht einzelne Menschen gemeint habe, sondern dass er gesellschaftliche Entwicklungen hat kritisieren wollen und dass er zwischen Sünde und Sünder entscheidet. Also, dass diese homosexuelle Handlung verwerflich sei, der homosexuelle Mensch sei aber auch in seiner Gemeinde willkommen. Und mit dem Begriff Verbrecher habe er nicht alle Homosexuellen gemeint, sondern solche Menschen, die in der Vergangenheit immer wieder die St. Martini-Gemeinde angegriffen und Gottesdienste gestört hatten.
Die Bremische Evangelische Kirche hat ja ein eigenes Disziplinarverfahren angestrengt. Das ruht aber derzeit. Man wolle das strafrechtliche Verfahren abwarten, heißt es. Die ansässige Gemeinde des Pfarrers, die gibt ihm aber durchaus Rückhalt. Wie erklären Sie sich das, Frau Böselager?
Ja, also dazu muss man wissen, dass der Pastor so etwas wie ein Star in der evangelikalen Szene ist. Ja, sein YouTube-Kanal, auf den er seine Predigten, das haben Sie eben gesagt, veröffentlicht, der hat über 24.000 Abonnenten. Einzelne Predigten von ihm haben zum Beispiel über 70.000 Klicks. Und die Menschen in seiner Gemeinde, die halten zu ihm, die verstehen seine Erklärung und die teilen aber auch seine Meinung und argumentieren, dass das, was er gesagt hat, von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Also diese St. Martini-Gemeinde ist eine sogenannte evangelikale Gemeinde. Evangelikale Christen sind sehr konservative, bibeltreue Christen und in dieser Szene teilen einige die Meinung von Latzel.
Aber es gibt ja auch Kritik, wie diese Dame, wo ich eingangs von gesprochen habe, die sich barbusig vor die Kirchenpforte gestellt hat.
So ist es ja. Es gibt in ganz Bremen lauthals Kritik an den Äußerungen vom Pastor und auch innerhalb der evangelischen Kirche gibt es Kritik. Also hier bei der evangelischen Kirche sind längst nicht alle einverstanden was er gesagt hat. Also dieser Rückhalt kommt eigentlich nur aus seiner eigenen Gemeinde.
Wie geht es denn nun weiter? Welche Strafe droht dem Pfarrer im Falle einer Verurteilung?
Ja, also gerade befragt ihn die Verteidigung. Da geht es darum, wie er selbst die Bibel auslegt. Und jetzt sind noch zwei weitere Verhandlungstage angesetzt. Man weiß aber nicht, ob die alle gebraucht werden oder ob vielleicht noch ein Verhandlungstag reicht. Und welches Strafmaß die Staatsanwaltschaft dann fordern wird, ist auch noch unklar. Aber auf Volksverhetzung kann es eine Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren geben.
In Bremen steht ein evangelischer Pfarrer wegen Volksverhetzung vor Gericht. Einzelheiten von unserer Korrespondentin Felicitas Böselager. Vielen Dank. So mancher Kölner rieb sich verwundert die Augen am Sonntag vor knapp 2 Wochen. Der Teil-Lockdown hatte gerade begonnen. Restaurants, Kultur- und Sportbetriebe, alles dicht. Doch in der Innenstadt, da flanierten Nachmittagspassanten, die Geschäfte waren geöffnet. Verkaufsoffene Sonntage sind auch in anderen Städten geplant. Besonders im Corona-Advent sollen sie den gebeutelten Einzelhändlern einen Umsatzplus bescheren und verhindern, dass die Kunden zu Online-Händlern abwandern und vielleicht sogar soll so der Andrang vor Weihnachten entzerrt werden. Das ist die Idee, die aber nicht alle gut finden. Unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter mit einem Stimmungsbild aus Potsdam.
In Anbetracht dessen, was jetzt in den letzten Monaten passiert ist, würde ich das als kleine Chance für den Einzelhandel sehen.
Sagt der Potsdamer Buchhändler Carsten Wist, ein Befürworter von verkaufsoffenen Adventssonntagen zu Pandemiezeiten.
Und ich finde, man sollte den Händlern die Chance geben, vielleicht doch noch ein bisschen was rauszuholen, um das extrem große Loch vielleicht annähernd zu stopfen.
Wist erinnert daran, dass es im Frühjahr einen kompletten Lockdown gab, war für viele Kaufleute ein Desaster, erzählt der 63-jährige Buchliebhaber. Auch er habe mit heftigen Umsatzeinbußen zu kämpfen, sagt er.
Dann war es vorbei, ja.
Seinen Literaturladen, in dem schon Literatur-Nobelpreisträger wie Toni Morrison, Imre Kertész oder Olga Tokarczuk zu Gast waren, befindet sich in der Potsdamer Einkaufsmeile der Brandenburger Straße. Keine einfachen Zeiten, sagt Wist und zeigt mit dem Finger durch Schaufenster auf dem Boulevard. Derzeit sind da nur wenige Menschen unterwegs, wo sich ansonsten die Massen durchschieben.
Ich finde, dass man das den Händlern gestatten sollte, da vielleicht noch ein bisschen was wenigstens für den Geldbeutel zu tun.
Sonntagsöffnungen in der Adventszeit schiebt der Buchhändler noch hinterher, könnten das Krisenjahr vielleicht noch retten.
Ja. Denkt der Beschenkte oder die Beschenkte, das ist ja toll. Dass ich jetzt
traditionell mache die Weihnachtszeit für viele Händler ein Viertel des Jahresumsatzes aus, sagt Malte Gräve von der Industrie- und Handelskammer in Potsdam. Und wenn schon die Weihnachtsmärkte nicht stattfinden, die im Normalfall viele Kunden in die Städte locken, werde das die Händler nochmals massiv belasten. Flexiblere Ladenöffnungszeiten würden zudem die Käuferströme entzerren.
Es ist vielmehr so, dass es in vielen Betrieben wollen die Mitarbeiter sonntags arbeiten weil sie auch bestimmte Zuschläge bekommen, tariflicher Art. Zum anderen stehen meistens die Inhaber selbst hinter den Tresen und in den Verkaufsräumen. Ein letzter Punkt noch, es wird niemand gezwungen zu öffnen.
Die Möglichkeit sollte man den Einzelhändlern anbieten, meint Malte Greve von der IHK Potsdam. Ähnlich sieht es Christian Rumpke, der Geschäftsführer der Brandenburger Verbraucherzentrale. Schon jetzt beobachte er, dass sich viel weniger Menschen als sonst in den Städten aufhalten. Viele Käufer auf den Onlinehandel ausweichen. Dem könne man mit flexiblen Öffnungszeiten entgegensteuern, so Rumpke weiter.
Und insofern hätte der Einzelhandel jetzt tatsächlich die Chance, ein Stück weit von seinem Nachteil, nicht 24 Stunden geöffnet zu sein, an Sonntagen wettzumachen, indem er einfach an den Sonntagen vor Weihnachten öffnet.
Die Gewerkschaften können mit der Idee wenig anfangen. Ganz im Gegenteil, sagt Erika Ritter, die Landesfachbereichsleiterin Handel bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi vom Landesbezirk Berlin-Brandenburg. Man halte es für äußerst bedenklich, in Corona-Zeit mit weiteren Sonntagsöffnungszeiten neue Events zu schaffen, an denen sich das Virus noch schneller verbreiten könne, wie es heißt.
Die Menschen brauchen keine weiteren Spreader-Events, um sich anzustecken. Und Sonntagsöffnungen bedeuten immer, dass man den Kunden nochmal zusätzlichen Anreiz gibt, sich da in die Geschäfte zu begeben. Das brauchen wir in Pandemiezeiten überhaupt nicht.
Zudem würden die Kunden im Moment ihre Einkäufe auf die Zeit nach Weihnachten verschieben. Einerseits, weil viele weniger Geld in der Tasche hätten und andererseits aus Angst vor dem Ansteckungsrisiko. Und dann fügt die Gewerkschafterin noch ein Argument hinzu, das nicht mit der Corona-Pandemie zusammenhängt.
Wir müssen die Sonntagsruhe schützen, auch in der Zukunft, damit die Kolleginnen und Kollegen im Einzelhandel auch die Möglichkeit haben, mit ihren Familien zusammen Zeit zu verbringen.
Käme es in Potsdam beispielsweise zu weiteren Sonntagsöffnungen als den bisher erlaubten 2 Adventssonntagen, dann würde man gerichtlich dagegen vorgehen, sagt Erika Ritter. In der Potsdamer Innenstadt bummeln derzeit nur wenige Menschen durch die Geschäfte. Die Frage, ob sie das Angebot annehmen würden, auch an den Adventssonntagen einzukaufen, können nur wenige konkret beantworten. Aber begrüßen würden sie es schon, hört man immer wieder. Schon, weil man hofft, dass weniger Menschen zur gleichen Zeit in die Läden kämen.
Na, wird es ein bisschen leerer vielleicht? Wird es verteilter irgendwo? Warum nicht? Kann man ruhig machen.
Sagen 2 Damen, die durch Brandenburgs Landeshauptstadt flanieren. Ähnlich sieht es Erik Steinborn, der Athletiktrainer beim Frauenfußball-Bundesligisten Turbine Potsdam.
Wir haben einen Tag mehr, um irgendwie zu verkaufen. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin Samstag oft arbeiten, ich kann Samstag nicht einkaufen gehen. Ich gehe definitiv Sonntag auch mal einkaufen, wenn ein Laden offen hat. Ne? Von daher, es ist eine Chance, wenn auch nur eine kleine vielleicht, um einfach ein bisschen mehr Umsatz zu generieren. Die tun mir alle ziemlich leid, weil die müssen gerade kämpfen.
Doch ob verkaufsoffene Adventssonntage letztlich was bringen, ob es die Käufer dann wirklich in die Innenstädte lockt, viele Einzelhändler sind skeptisch.
Ja, wäre super, aber ob es jetzt deshalb das Einkaufsverhalten der Leute ändern würde jetzt im Advent, ich weiß es nicht.
Die Debatte um verkaufsoffene Sonntage in Brandenburg, das war ein Bericht von Christoph Richter. Studierende in der Krise. Die Bundesregierung verlängert die Corona-Nothilfe. Ein Thema gleich in der nachfolgenden Sendung Campus und Karriere. Heute mit meinem Kollegen Armin Himmelrath. Und ich habe noch einen weiteren Programmhinweis für Sie. Kein Glanz, kein Geld. Es gibt es. Das andere Hamburg. Unser Thema morgen im Wochenendjournal. Ab 9.10 Uhr hören Sie rein. Und damit endet Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen.